Guten Morgen, liebe Geschwister. Das Lied, das wir jetzt gehört haben, Gnade, Gnade, es erinnert mich an diesen Ruf, den wir im Sacharja hören. Und so möchte ich einleitend aus dem Kapitel 2 zunächst einmal lesen, ab Vers 14, was Gott vorhat mit uns Menschen. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Heerschar, zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Das ist ein messianischer Weitblick, Ausblick über Gottes Ratschluss. Und wir haben in der Einleitung von Kolosserbrief von diesem Kostbaren gehört. Ja, auch da muss ich sagen, das müssen wir noch einmal hören. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. So wie ein Stephanus ihn sieht, aufblicken. Und in diesem Aufblick können wir dann auch wachsam sein. Ich möchte sagen, wir brauchen solch eine Perspektive aus dieser Höhe her, um Wahrheit und Irrtum zu erkennen, zu unterscheiden. Es geht nicht darum, dass wir eine Kritik einer katholischen Kirche oder eines Papstes jetzt besprechen. Es geht darum, wie Kolosserbrief Kapitel 2 sagt, in Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt, dass dir nicht weggenommen wird, was du schon hast. Und das selbstverständlich in Vers 6 wird gesagt, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm. Mit welcher Selbstverständlichkeit wird vorausgesetzt, dass jeder Jesus Christus angenommen hat. Und das ist so, dass sich jeder daran erinnern kann, als er ihn angenommen hat, wie ihr Christus angenommen habt, so wandelt in ihm. Es ist also ein Anfang. Es geschieht, alle, die ihn aufnahmen, und zwar im Glauben, die aus Gott geboren sind, Anrecht Kinder Gottes, diese Stellung der Kinder Gottes zu haben, wandelt so. Und da wird es ausgeführt, weiter in Vers 7, gewurzelt und aufgebaut in ihm. Es geht immer das in ihm zu sein, in ihm gewurzelt. Das heißt, in ihm hole ich mir alle Kraft, alle geistliche Nahrung, auferbaut. Ich bin gegründet auf dem Felsen, der Christus ist. Wie ein Petrus sagt, lasst euch auferbauen, aber eben Christus, der Eckstein. Das ist eben dieser Stein auch, der ein ganzes Bauwerk in seiner Statik trägt und hält. So sollen wir sein. Gewurzelt und auferbaut in ihm. Gefestigt im Glauben. Es ist immer ein aus dem Glauben leben, im Glauben leben. Wir haben gestern gehört, die aus dem Glauben existieren. Die ganze Existenz ist aus dem Glauben. So wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Dass wir dieses in Erinnerung rufen, immer wieder eben in Danksagung übergehen lassen. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, wo sie vor dem Thron sind und vor dem Lamm, sie sind überfließend in Danksagung. Dem sei Ehre, der uns erkauft, errettet hat, aus allen Völkern und Nationen. Uns zu Priestern gemacht hat, die eben die Ruhmestat Gottes verkünden, nicht ein Erlösungspriestertum. Ein Priestertum, das die Herrlichkeit Gottes ans Licht bringt. So wie am Pfingsttag die Großtaten Gottes verkündet wurden in allen Sprachen, in der Kraft des Geistes Gottes. Aber habt Acht, dass euch niemand beraubt. Das ist also der Zugang, das ist die Grundlage, das ist die Quelle. Und dann kommt der Dieb. Satan ist immer ein Dieb, ein Räuber und ein Mörder. Indem er raubt, was du hast. Satan ist nicht einer, der dir was gibt, sondern er raubt, indem er dich ablenkt, von dem, was du hast, weglenkt. Irgendwohin. Da geht diese Richtung Philosophie oder leere Betrug, Überlieferungen von Menschen. Ja, das ist eben so eine Überlieferung, ein Brauchtum. Grundsätze der Welt, aber nicht Christus gemäß. Ja, da ist Christus gar nicht mehr vorhanden. Er steht nicht mehr im Blick. Und das ist es. Der Blick wird weggewendet von Gott, damit der Mensch sich wohin wendet und in Wirklichkeit greift er ins Leere. Er hat die Quelle des Lebens verlassen und jetzt ist er im Leeren, in der Lüge. Er lebt in der Lüge. Und so müssen wir jetzt wachsam sein. Selbst hier im Kolosserbrief wird schon einiges aufmerksam gemacht, wie dieses Rauben geschieht. Nämlich, dass andere Dinge Mittelpunkt werden. Ich möchte jetzt nur überblickmäßig das ansprechen. Vers 16 ist dann die Rede von Speisen und von bestimmten Festtagen, wo es dann heißt, die durch doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und das ist das Tragische. Es gibt ein geistliches Leben mit Schatten. Es ist ein Schattenspiel, aber nicht die Wirklichkeit. Man legt Wert auf bestimmte Festtage. Und seien wir ehrlich, auch in der Gegenwart ist es so. Was bedeutet da Weihnachten? Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nicht? Und diese Stimmung, diese Lichter, diese Stille, diese Glocken, ein heiliger Tag, ein heiliger Abend. Der Tag hat so eine Faszination, eine Ausstrahlung. Es ist ein Schatten. Die Wirklichkeit ist Christus. In Österreich wird in den Medien groß gefeiert, Licht ins Dunkel. Alle stellen sich da, die so ein Bedürfnis haben, sich darzustellen. Auch in allen Geistesrichtungen. Aber Christus ist eigentlich vergessen bei dieser Feier. Aber es geht auch in den anderen Dingen, wo es dann heißt, dass euch nicht jemand um den Kampfpreis bringt, im Vers 18. Unser Glaube ist ein Kampf des Glaubens. Wisst ihr, und das wollen wir auch nicht besonders hören. Es war ja auch gestern etwas sehr Ermüdendes, da das Thema über diese Gerechtigkeit Gottes. Ja, es ist schön und ja, ich glaube, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bekomme, dann habe ich sie halt und dann, okay. Aber dass wir uns danach ausstrecken, sehnen, ringen um die Gerechtigkeit Gottes in erster Stelle. Ja, das ist uns fremd. Da wissen wir uns nicht zu helfen damit. Das ist wirklich unsere Not. Aber hier haben wir wieder, wo wird uns dieser Kampfpreis genommen? Ja, da treten welche auf in Demut und in Verehrung. Ja, das sind religiöse Leute. Was die für eine Verehrung haben in ihren Heiligtümern und eben Engeln und die Heiligen und Wallfahrtsorte und so weiter. Verehrung. Ja, und auch diese hochgestellten Personen werden verehrt natürlich, nicht? Und wenn ich verehre, dann bin ich fromm, dann bin ich christlich, dann ist doch alles in Ordnung, nicht? Aber wisst, das ist ja recht praktisch. Der Österreicher, dem fällt es überhaupt leicht, habe die Ehre zu sagen, nicht? Die geben gerne so diese Ehre, ja? Weil da habe ich mich am schönsten aus der Schlinge gezogen, was ich denke und so weiter, braucht da niemand wissen. Nicht? Das ist auch wieder so eine Frömmigkeit. Und sonderbar, in Demut treten sie auf. Sie sagen, ich bin dir ein Vorbild, ich verehre Gott. Aber das ist so ein weites Spektrum, da haben alle Platz. Und siehe da, nämlich dann heißt es, dass er sich gefällt bei dieser Frömmigkeit, ja, dass er aufgeblasen ist im Grunde eigentlich auf einmal und fleischliche Gesinnung hat. Die Frömmigkeit kommt aus dem Fleisch, aus dem Menschen. Denkt an Medjugorje, was da alles los ist. Aus dem Fleisch kommt die Frömmigkeit und meint, ja, ich bin doch gläubig und fromm. Es geht nicht vom Geist aus, sondern vom Fleisch. Es ist ein Werk des Fleisches. Und da heißt es jetzt wieder, aber und nicht gemäß dem Haupt, das Christus ist. Das Haupt, ja, das wird gelten gelassen, aber weil wir keinen so Zugang haben, brauchen wir einen Stellvertreter Jesu Christi. Weil Jesus selber ist doch nicht so erreichbar. Ein Oberhaupt. Nicht? Und da wird wieder dieses Ersatz. Aber die biblische Ordnung ist, wir alle sind ausgerichtet auf das Haupt, auf ihn hin. So wie in der Offenbarung alle ihren Blick auf den Thron hin haben. Die schauen nicht in alle möglichen Richtungen. Auf den Thron hin. Niemand will diesen Blick verlieren. Ihn schauen, aufschauen. Und siehe da, wenn wir auf den Blick auf das Haupt haben, von dem aus eben der ganze Leib heranwächst. Der ganze Leib, alles kommt vom Haupt her. Wenn jemand eine Lähmung hat, weiß, was das bedeutet. Der Fuß ist zwar da, aber diese Leitung zum Haupt, dieser Nerv ist irgendwo abgetrennt, lahm. Das ist das Problem. Und die Bänder und Gelenke halten zusammen. Gelenke bestehen immer aus mehreren Gliedern. Ja? Das heißt, Geschwister, Brüder, die zusammenarbeiten mit anderen Gliedern des Leibes Christi, bilden Gelenke und die fördern das Zusammenhalten. Aber diese Gelenke sind nicht ein Oberhaupt. Sie sind Bänder, wie dieses Band der Liebe, in dem auch manches ertragen kann, damit der Zusammenhalt bleibt und nicht das Zerfallen geschieht. Aber so wächst der Leib eben heranwächst in der von Gott gewirkten Art des Wachsens. Gott wirkt das Wachsen. Und wir sind so gewohnt, wie auch heute in der modernen Landwirtschaft, wir beeinflussen mit allen möglichen künstlichen Mitteln, um Wachstum zu beschleunigen. Geistlich können wir Wachstum nicht beschleunigen mit unserem Fleisch. Von Gott kommt das Wachstum. Vom Haupt kommt das Wachstum. Nicht, weil wir als Gemeinde so gute Programme haben, wie wir Menschen ansprechen, interessieren können, begeistern können. Nein, vom Haupt das Wachstum. Wenn es nicht vom Haupt kommt, das Wachstum, ist es Unkraut. Das ist das Gefährliche. Aber auch weitere Bemerkungen wie im Vers 20, wo von Satzungen geredet ist, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid. Wir sind ja dort, wo wir das oben suchen, gell? Weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Kennt ihr das? Satzungen werden aufgestellt, gell? Indem wir Verträge mit dem Staat machen, Satzungen, Grundsätze. Ja, manchmal sind diese Satzungen Lehren von Menschen, die, Vers 23, die freilich einen Schein von Weisheit haben. Die sind ja nicht unintelligent. Und zwar aber in einem selbstgewählten Gottesdienst. Also wie wir Gottesdienst machen, das lassen wir uns jetzt einfallen. Wir gestalten den Gottesdienst. So wie das Volk Israel, Mose ist auf dem Berg, der ist zu lange da oben. Wir machen jetzt einen Gottesdienst und zum Gottesdienst brauchen wir jetzt eine Gegenständlichkeit, dass wir wissen, Gott ist in unserer Mitte, ein goldenes Kalb. Und das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Eigentlich sagt die Götter in der Mehrzahl, die sind es, die euch herausgeführt haben. Schaut momentan noch immer so aus, wie wir bisher geglaubt haben, während die Israeliten sagen, ja, Gott hat uns wirklich aus Ägypten befreit und den wollen wir doch feiern, den wollen wir doch ehren. Aber siehe da, jetzt sind es auf einmal Götter und zwar ein Kalb, ein goldenes und das wird gefeiert und ja, da kann man auch aufstehen und tanzen und vergnügen. Sie feiern nämlich sich selber beim Gottesdienst. Gell? Und das ist heute auch. Viele feiern in ihrem eigenwilligen Gottesdienst sich selber. Das ist diese Irreführung. Aber wenn wir jetzt noch kurz wieder solch einen Scheinwerfer hingeben auf 2. Timotheus, Kapitel 4, wo auch wieder sowas eintritt, nämlich der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Erschüttert. Vom Glauben abfallen, der Glaube ist doch das Um und Auf. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Er lebt nicht in Glauben, sondern aus dem Glauben. Und sieh, der fällt ab vom Glauben. Wie passiert das? Lehren von Dämonen. Das sind nicht mehr Lehren von Menschen, die sagen, du, was wir da sagen, das hat kein Mensch gesagt. Das ist uns geoffenbart worden. Eben Privatoffenbarungen kennen wir. Ja? Und denen muss nachgehen. Was da drin steht, das ist jetzt interessant. Der redet ja von heute, die Bibel ist vor 2000 Jahren, aber diese Offenbarung ist heute. An dich, an euch. Da wird gesagt, du, in demnächst wird was passieren, das und jenes. Oder das, was da vorgestern geschehen ist, hat der schon gesagt. So wird ein Interesse auf solche Offenbarungen und letztlich sind es Lehren von Dämonen. Und da heißt es, die durch Heuchelei von Lügen reden, in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese Menschen haben innerlich gar keinen Frieden, sondern die bringen immer wieder Power, Power und wollen in einem Power die anderen hineinreißen. Eben, das heißt mitreißen, aber da wird gerissen. Und das sind gerissene Leute. Ja? Ja? Aber das ist nicht gut. Das Reißen ist nicht gut. Das tut der Räuber, der reißt. Und so geschieht es, dass Menschen eben da geistlich letztlich irregeführt, ja, ruiniert werden. Und es ist so, dass wenn wir in 2. Timotheus dann Kapitel 3 weitergehen, da will ich jetzt auch nicht ausführen, wird oft in den Endzeitkonferenzen besprochen, wo eben diese letzten Tage schlimmer sind als je zuvor, nämlich wo die Menschen nämlich sich selbst lieben, das heißt, sie sind immer mit sich selbst beschäftigt. Das Erkennungszeichen ist, der Charakter der Menschen wird nicht geheiligt, nicht verändert. Sind alles Erscheinungsformen des Fleisches, wie eben der Mensch so ist in seiner Fleischlichkeit. Aber zugleich bewahrt man ein Mäntelchen der Frömmigkeit. Ja? Also es gibt auch eine Frömmigkeit, ja? Aber die Kraft ist hinter der Frömmigkeit nicht mehr da. Die verleugnen sie. Und da geht es dann so, nur dass ich eines noch herausgreife, die immer lernen, aber nie erkennen. Die brauchen immer wieder ein neues Programm, ja? Neue Ankündigung, neue Versprechungen. Sie lernen immer wieder, aber sie erkennen nicht. Es ist wie eine Drogensucht. Ich brauche wieder was, ich bin so leer, ich muss wieder aufgetankt werden, aber es hält nicht an. Die Leere kehrt wieder zurück. Es ist kein erfülltes Leben. Und letztlich jetzt in Kapitel 4, wo es dann heißt in Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihrem eigenen Lüsten Lehre verschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also hör mal auf, ständig mit diesen Bibelzitaten. Eine neue Lehre. Du, ich habe eine Erkenntnis, die habt ihr bisher noch nicht. Ich will euch teilhaben lassen an der Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Eine neue Lehre. Nein, eine neue Botschaft. Alles ist neu. Ja? Und da zitieren sie manchmal vielleicht aus der Schrift. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wir sind diese Neuen, die der Herr macht. Auch eine gewaltige Irreführung, aber das Sonderbare der Wahrheit gegen, das wirklich Wahrheit ist und ist das Wort Gottes, da haben sie empfindliche Ohren. Ich kann das nicht mehr hören, sagen sie dann. Ja, das ist so unerträglich. Da soll ein Christus da am Kreuz gestorben sein für die Menschheit. Diese Grausamkeit wird da so in den Mittelpunkt gestellt. Wir brauchen doch keinen Erlöser. Und das Erschütternde ist, das geht hinein. Ja, auch ein Anselm Grün sagte, Jesus hätte nicht sterben müssen. Das war nur ein tragischer Umstand. Aber erlöst und befreit, ja, das musst du eigentlich selber, gell? Das geht über Wellnessprogramme. Nicht? Das ist diese Arbeit. Und sie wenden sich Legenden zu, und da möchte ich euch jetzt wieder ein bisschen auf die griechische Sprache. Wisst, bei Legenden steht Mythos. Die Mythen, die Mysterien. Die katholische Kirche spricht von den heiligen Mysterien, die wir feiern. Wisst, das ist so praktisch. Das ist etwas, was man nicht erkennen kann, nicht verstehen kann. Nur verehren und glauben, Mysterien. Es ist zugedeckt. Niemand weiß, was dahinter ist. Aber verehre es. So wie die Philister die Bundeslade verehrt haben, ne? Und Mäuse draufgestellt haben, weil, und so weiter. Irgendwie muss man verehren, nicht? Mysten, Mythos. Und so möchte ich jetzt zur Gegenwart gehen. Kurz gesagt, wenn ein Papst gewählt wird, treten Kardinäle zusammen und da gibt es einen Stimmzettel in lateinischer Sprache, Eligo Summum Pontifex Maximus. Das heißt auf Deutsch, ich erwähle den obersten Brückenbauer. Siehe da, er wählt ja keinen Papst und keinen Bischof, einen obersten Brückenbauer. Dieser Ausdruck oberster Brückenbauer ist ein Titel aus der Mysterienreligion des höchsten Priesters, der eben im Namen eines ganzen Volkes diese Brücke zwischen den Menschen und Gott herstellt. Und diese kam auch nach Rom, weil die Römer natürlich überall erobern, nicht? Sind die auch erobert worden und eben verschleppt worden. Und dann gab es in Rom zunächst einmal auch solch eine hohe Würden, Stellung oder ein Würdenträger, der ein Pontifex Maximus war. Aber bald haben sich die Kaiser gesagt, das holen wir uns selber. Wir selber sind der Pontifex Maximus, sagen die Kaiser. Und das ging auch wieder durch einige Generationen. Es kam das Christentum und eines Tages sagt sich so ein christlicher Kaiser, eigentlich ist das ein heidnischer Titel, ich lege diesen Titel ab. Ich will ja Christ sein. Aber dieser Titel ist so faszinierend, der liegt da ungebraucht. Und siehe da, ein Papst damals so sagt, ja, das bin ja ich. Ich bin der Pontifex Maximus, der Papst. Und stellt euch vor, seit damals ist jeder Papst Pontifex Maximus, oberster Brückenbauer. Also ein Titel der Mysterienreligionen und letztlich der Vertreter aller Religionen. Er war es immer schon, der Papst, der Vertreter aller Religionen. Das ist das Heimtückische. Also, wenn wir es nüchtern sagen, die Medien reden nicht darüber. Es ist ein Pontifex Maximus gewählt worden, ja? Wenn wir das nicht übersehen. So, und jetzt kommt dieser neu gewählte Papst vor die Loggia und sagt, Buonasera. Also guten Abend. Ganz erstaunt. Er hat keine feierliche Ansprache, sagt es ganz gewöhnlich. Und sagt, ja, die Kardinäle haben für Rom einen Bischof gewählt, weil Rom braucht auch einen Bischof. Überraschung. Der spricht gar nicht vom Papst. Einfach Bischof von Rom. Ja, das sagen die Freikirchen alle. Er soll doch nur Bischof von Rom sein. Ist eingetreten, der Streit beendet. Die Frage über das Papsttum können wir abhaken. Er sagt, ich bin der Bischof von Rom. Dann sagt er, ja, bevor ich euch segne, sollt ihr mich segnen. Eine große Ehre. ich muss wieder in die lateinische Sprache. Wisst, segnen heißt benedizere. Also das heißt auch wörtlich eigentlich gut heißen. Ja? Jemand etwas gut heißen. Also die Leute sollen ihn gut heißen. Das ist eigentlich, wie man früher jemand gewählt hat, indem das Volk, das versammelte Volk sagt, das ist unser König. Den haben wir gut geheißen. Der ist es. So lässt sich also der Papst nochmals von diesem ganzen Volk gut heißen. Ja? Und jetzt sagt er, jetzt segne ich euch. Aber er sagt nicht, ich segne die Gläubigen, die Katholiken oder die Christen. Er sagt, ich segne alle Menschen guten Willens. Seht da, diese Redewendung kenne ich bei den Freimaurern. Ja, wie ist denn überhaupt diese Redewendung zustande gekommen, nämlich das Neue Testament in der Kirchensprache Latein, die sogenannte Vulgate, hat eine Stelle vom Lukas-Evangelium übersetzt, nämlich, dass diese Menschen benevolentia, guten Willens. Aber eigentlich steht da im Lukas-Evangelium der Inhalt so, Friede, also Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen, die unter dem Wohlgefallen Gottes stehen, auf die jetzt das Wohlgefallen Gottes kommt. Also nicht der Mensch ist guten Willens, sondern Gott ist guten Willens für die Menschen. Schaut, und das möchte ich euch sagen, das müsst ihr durchschauen. Es wird genau umgedreht. Nicht Gott ist guten Willens, sondern der Mensch. Menschen guten Willens, ja? Und die werden gesegnet, das heißt, die werden gut geheißen, die werden bestätigt. Jeder Mensch, so sagt man auch, jeder Mensch ist gut, nicht? In jedem Menschen ist was Gutes. In der Pädagogik muss man das als Grundsatz ausgehen. Jeder Mensch ist gut und das Gute muss man jetzt herausholen und wecken. Also das Gute kommt aus dem Menschen selber. Der Mensch selber ist der Mittelpunkt, die Quelle des Guten. Und Jesus sagt, niemand ist gut als Gott allein. Das Gute kommt von Gott und nicht von den Menschen. Merkt ihr, in Sekunden geschehen da Umdrehungen. Keine Presse redet davon. Alles wird geschluckt. Und alles das ist passiert. Das ist dieser Lügner, der Lüge hineinfiltriert, ohne dass wer es merkt. Alle schlucken diese Lüge. Und ich möchte, damit ihr sozusagen den Hausbrauch der katholischen Kirche ein bisschen besser kennenlernt, nicht? Zurückgehen auf 1521, da gab es einen Fernando Magdalena. Magellan, die Magellanstraße, ein berühmter Seefahrer, Portugal, dann ist er nach Spanien. Dieser große Seefahrer, wenn der solche Reisen macht, hat er die Aufgabe, eine Beute zu finden, wieder neue Länder erobern. Und er hat einen ganzen Stab von Mönchen mit, die müssen als erstes gleich einmal das Christentum dorthin bringen, nicht? Und dieser Magellan ist ja ein äußerst frommer Mann, der hat auch einen Andachtsgegenstand mit. Und zwar eine kleine, hölzerne Puppe, ein Jesuskind. Zudem hat er täglich gebetet, das war sein Heiligtum, sein Schutz. Wisst, in Österreich haben wir sogar einen Ort, der heißt Christkindl, bei Steyr. Ja? Und in diesem Ort ist eine Barockkirche und über dem Altar ist dieses kleine Christkindl und das hat so eine große Bedeutung, dass natürlich zu Weihnachten ein Postamt eröffnet werden muss in Christkindl, weil wenn vom Christkindl das Poststempel drauf ist, ja, dann habe ich vom Christkindl gekriegt, nicht? Also, diese Spielchen macht man gerne und darauf hat Steyr erkannt, ich muss mir das kurz halten vielleicht, Steyr erkannt, ja, da machen wir ein ganzes Jahr einen Christkindlmarkt. Also, du kannst das ganze Jahr lang so Weihnachtsutensilien bekommen in Steyr. Weil da lebt man, das Christkindl bringt Segen, gell? Ja, und so ist es dort auch und die kommen dorthin und die Mönche verkünden das Evangelium. Die Einheimischen und auch dieser Herrscher da in dieser Insel, der ist ganz erstaunt über diese seltsamen Weißen, die da gekommen sind und mit ihrer Botschaft. Der hat sich taufen lassen. Der ist Christ geworden. Und natürlich, wenn der Herrscher Christ wird, werden die Untertanen natürlich auch, nicht? Das geht dann sehr in einem und als Anerkennung und Belohnung hat dieser Herrscher eine hohe Auszeichnung bekommen. Er hat dieses Christkindl gekriegt, das dem Magellan gehört. Und stell dir vor, der Magellan muss sich da trennen von seinem Andachtsgegenstand. Gell? Die hat Augen und sehen nicht und Ohren und hören nicht und den Mund und kann nicht reden. Aber das hat er dort gelassen. Und dieses kleine Christkindl, nämlich, ich muss jetzt in dieser Sprache sagen, Santo Niño, das ist das höchste Heiligtum in dieser Gegend. Ja, da gab es auch Brände und siehe da, das ist nicht verbrannt, da gab es Wunder natürlich. Und seitdem gibt es jedes Jahr ein Fest von Santo Niño. Das wird ganz groß aufgezäumt, das müsst ihr euch so vorstellen wie der Fasching in Rio. Ja? Umzüge, Gesänge, Tanz und Feier. Und sie singen, während sie da ziehen und tanzen, Jesus, tanz mit mir. Also so wird also mit Freuden gefeiert. Und jetzt komme ich jetzt zum Papst. Der Papst ist dorthin gekommen, zu den Philippinen. Und lese euch jetzt, das habe ich von der Vatikan-Homepage, wörtlich vor, was er zu ihnen sagt. Es ist mir eine besondere Freude, den Jesus-Kind-Sonntag mit euch zu feiern. Gerade diese sonderbare Frömmigkeit wird jetzt hochgehoben. Ein eigenes Jesus-Kind-Fest. Einen Sonntag, normalerweise darf man einem Sonntag nicht ein anderes kirchliches Fest drüberlegen, weil der Sonntag einen hohen Rang hat. Ja? Damals hat er das gemacht. Also sie feiern das Jesuskindfest, den Sonntag. Das Bild vom heiligen Jesuskind begleitete von Anfang an die Verbreitung des Evangeliums in diesem Land. Verstehst, wenn man das ein Landpfarrer sagt, sag mal, gut. Der Papst sagt das in der Situation. Ja? Dieser so offene Papst, ja? Dieses Jesuskind hat also das Evangelium von Anfang an begleitet. Also da, von dieser Statue ist so eine Kraft des Evangeliums ausgegangen, hat sich da übertragen, dass die Menschen gläubig wurden. Ist da nicht ein Wunder in diesem Gegenstand da drinnen? Es ist immer eine Frömmigkeit auf ein Ding, das goldene Kalb. Ja? Hier haben wir das. Und nochmals, der Papst bestätigt das. Würde der Papst sagen, ich bringe euch jetzt das Evangelium, wie es in der Schrift steht, bitte reinigt euer Herz und richtet euch aus nach dem Wort Gottes. Nein, das Jesuskind hat euch das Evangelium gebracht. Weiter. In diesen Tagen während meines ganzen Besuches habe ich euch das Lied singen hören, wir alle sind Kinder Gottes. Nächste, was wir so richtig kennen. Wir alle, in Österreich singt man das so, wir alle kommen in den Himmel. Ja? Weil wir so brav sind. Hier auch, wir alle sind Kinder Gottes. Das ist es, was das Jesuskind uns sagt. Der Papst sagt, ja, diese Statue kann vielleicht nicht reden, aber ich als Papst rede jetzt in Vertretung dieser Statue. Dieses Jesuskind sagt euch, du bist ein Kind Gottes. Also wie wird man ein Kind Gottes? Am besten zu diesem Jesuskind pilgern und dir sagen lassen, du bist ein Kind Gottes. Nochmals, sagt der Papst. Es erinnert uns an unsere eigentliche Identität. Wir sind Kinder Gottes. Wir alle sind Kinder Gottes, Mitglieder der göttlichen Familie. Ein Jubel bricht aus. Das war der Rekord für das Genesis, der Rekorde, nämlich die größte Messversammlung der katholischen Kirche in der gesamten Geschichte der katholischen Kirche. Waren die meisten Menschen bei dieser Versammlung. Das war die Botschaft. Versteht? Der Papst ist einer, der sonst locker redet. Zum Beispiel, die Kirche ist keine kleine Kapelle. In dieser Kirche haben alle Platz. Die Schwulen, die Kinder abgetrieben haben, alle haben Platz und ihr dürft es dauernd richten darüber diese. Aber was lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19? Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Dann werden sie aufgezählt und wer so lebt, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, also auch Dinge, die öfters vorkommen, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkgelage, das kommt auch vor, Gelage und dergleichen, worin ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und der Papst sagt, alle sind Kinder Gottes. Versteht den Hintergrund, welche Tragweite das bekommt. Der Papst ist ein Jesuit. Und ich liebe nicht eine so Pauschalierung. Oh, die Jesuiten, wie sie, da haben wir das und das. Ja, ist wirklich so. In Polen haben die Jesuiten die Reformation umgebracht und eine Gegenreformation begonnen mit ihren Schulen, indem die Adeligen in diese Schulen gekommen sind und die wurden entsprechend umgepolt und dann, wenn der Adel, muss das Volk auch. Aber heute bleiben wir in der Gegenwart. Die Jesuiten sind auch heute noch die Kaderschmiede für die Elite der ganzen Welt. Und zwar, jetzt erzähle ich nur kurze Namen auf. Es war der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, sowie Jean-Claude Juncker, der langjährige Chef der Europäischen Gruppe, der Eurogruppe will ich sagen, und auch der Präsident der Europäischen Kommission für Europäischen Rates, nämlich Herman Rompuy, sind Jesuitenschüler. Und sogar Shimon Peres hat auch mit diesen Kontakt gehabt. Und eines Tages besucht er Shimon Peres den Papst und sagt, ihr müsst eigentlich eine UNO der Religionen gründen. Weil die UNO, wie sie jetzt ist, mit ihrer politischen Zusammensetzung, die steht, die kommt nicht zur Handlung so richtig, gell? Schaffe eine UNO der Religionen. Und der Papst sagt, das haben wir ja schon. Ich möchte es euch erzählen. Der Vatikan hat mit allen Religionen laufend Austausch, Gespräche, und die schauen so aus. Es wird die katholische Position dargelegt, die Position der anderen Religionen nebeneinander gestellt, Gemeinsamkeiten gesucht, und wo Gemeinsamkeiten gefunden wurden, sofort niedergeschrieben, und zwar von beiden unterschrieben, vom Papst und auch den Religionsvertretern der anderen. Ein Beispiel auch vor vielen Jahren, die Pfingstler in der Schweiz, die haben auch mit dem Vatikan ständig solche Gespräche. Auch alle Freikirchen haben ständig solche Gespräche. Und da ging es zum Beispiel, welche Stellung hat Maria bei den Pfingstlern und der katholischen Kirche? Und die haben so lange, und da sind die wieder Jesuiten drinnen, so lange ausgetauscht, dass sie eine gemeinsame Erklärung bekamen, wo sie sagen, Maria ist die Mutter Gottes. Für Katholiken ist das ja so selbstverständlich. Aber was heißt das? Sie ist die Mutter von Gott? Also Gott braucht eine Mutter. Sie ist die Mutter Jesu. In seinem Menschsein, ja? Aber wenn ich sage Mutter Gottes, wie in Ephesus, ist ein anderer Hintergrund. In Ephesus steht die Artemis. Die Pfingster haben unterschrieben. Aber wenn du dann unterschrieben hast, das heißt festgenagelt. Du kannst nicht mehr zurück. So wird Schach gespielt. Immer ein Zug weiter. Und unterschrieben. Das will ich kurz erwähnen, und das möchte ich jetzt am Beispiel nur schlagwortmäßig mit Evangelikalen, mit anderen Worten mit Freikirchen. Der große Sprecher ist ja der Theologe Thomas Schirmacher. Nicht? Der war natürlich auch beim Papst, übrigens, das kann ich heute nicht anführen, der Papst hat wirklich die höchst speziellen Vertreter aller möglichen Richtungen der Freikirchen angesprochen, eingeladen. Das macht er nicht durch den Sekretär. Er ruft selber an. Er wohnt ja nicht in einem Papstpalast, sondern im Gästehaus, weil er will sich ja nicht dauernd kontrollieren lassen. Und außerdem kann er im Gästehaus nicht so schnell vergiftet werden, weil da ist eine gemeinsame Kantine. Könnte zum Schluss der Falsche. Aber gut, aber gehen wir jetzt, also was sagt Schirmacher? Franziskus, personifiziere ein Bindeglied, das alle Religionen unter einem Dach manövrieren könnte. Sein also erster Themenkomplex war die Bewahrung der Schöpfung, sich der Armen, der Schwachen annehmen und so weiter. Nicht? Er sagt ja, die katholische Kirche soll nicht dauernd Nabelbetrachtung machen, sich selber, sondern geht zu den Leuten, redet mit den Leuten. Und das hat er wirklich praktiziert, auch als Kardinal. Und es geht um ein neues Missionsverständnis, wieder wörtlich, weil man sagt, Papst der Unfehlbarkeit. Na, jetzt spendet der Papst diese Unfehlbarkeitsfähigkeit jedem Menschen, der das Evangelium verkündet. Jeder Mensch, der das Evangelium verkündet, ist unfehlbar. Also eine Aufwertung, gell? Es ist also eine Aktiengesellschaft, wo du Anteil hast an der Unfehlbarkeit des Papstes. Und was du da im Evangelium bringst, da wird nicht mehr gefragt, gell? Aber wichtig, dass du es tust. Ja, und das geht jetzt so, jetzt müssen wir denken, jetzt in den Freikirchen auch. Da haben wir auch Strömungen. Ich muss nur so ein Schlagwort sagen, nämlich die Gesellschaftstransformation. Das heißt, wir können jetzt nicht immer so evangelisieren, dass einer bekehrt und weiter, sondern wir verändern die Gesellschaft selber. Und die Leute sind da drinnen, und eines Tages erwachen sie und sagen, wir sind im Boot. So wie es eigentlich unter Konstantin auch war. Jetzt auf einmal sind wir alle katholisch, nicht? Wir sind ja im Boot. Und so macht man das auch. Also nicht der Mensch wird mehr zur Entscheidung getroffen, sondern eine bessere Welt machen, eine sanierte Natur, weniger Hunger, mehr Wohlstand für die Menschen. Mit anderen Worten, ein Reich Gottes auf Erden. Ja, das verkündet die katholische Kirche gern und die Freikirchen jetzt auch. Haben wir schon wieder was Gemeinsames? Wir haben in Melk ein herrliches Stift, gell? Das ist da auf dem Felsen da oben. Gell? Das ist ein ganzer Staat, dieses Gebäude. Da sind der Kaisertrakt, also für den Kaiser, wenn er zu Gast ist, ja, und für das Geistliche, für Weltliches, und das ist in Österreich überhaupt so, für Weltliches und für Geistliches. Ja, das ist die Waagschale, wo man beiden was gibt, so wie Jesus sagt, ne, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So sieht das der Österreicher auch gerne. Und dieser Papst, der also solche Verhandlungen mit den Freikirchen macht, hat ein heiliges Jahr ausgerufen, das beginnt dann im Herbst, im November und wird ein Jahr lang dauern, und das ist das Jahr der Barmherzigkeit. Also reden wir von der Barmherzigkeit. Seien wir doch barmherzig miteinander. Und als Gratisgabe gibt es dann wieder den vollkommenen Ablass. Also der Grund, warum eine Reformation ausgelöst wurde, nämlich der Ablass, wird jetzt von diesem Franziskus weitergegeben. Und Schirmacher sagt, ja, eigentlich ist das wirklich ein Widerspruch da. Ja? Aber es ist halt, wisst, der Ablass ist eigentlich ein Glied der ganzen Kette der katholischen Kirche, da hängt ja alles dran. Sie können den Ablass nicht wegschneiden, weil dann reißt die Leine. Und so ist Schirmacher so barmherzig und lässt also diese Leine doch bestehen. Aber bitte schaut's weg. Das ist diese Verhandlungsform. Und jetzt kurz gesagt, ja, mit den Evangelischen, da ist natürlich das, da will man auch eine gemeinsame Erklärung zum Lutherjahr machen, aber wie gesagt, die Freikirchen wollen ein eigenes Dokument mit dem Papst zusammen machen, und zwar, wie wir übereinstimmen, dass wir miteinander das Evangelium verkünden. Ja? Und da ist es so, natürlich, wir alle gehören zusammen, wir anerkennen uns gegenseitig und wir konkurrieren uns bei dieser Evangelisation nicht. Das heißt, also dort, wo die katholische Kirche ihre Finger drin hat, hat kein Freikirchler verloren, da zu evangelisieren. Das wäre ja eine Konkurrenz. Das tut man doch nicht. Und Gewissensfreiheit, das hat natürlich die Welt dem Vatikan abverlangt beim Vatikanischen Konzil, dass sie die Gewissensfreiheit akzeptieren. Päpste haben früher gesagt, das ist eines der scheußlichsten Lehren, was es gibt, die Gewissensfreiheit. Aber jetzt ist es so. Gut. Das nächste Problem ist, dass die katholische Kirche in diesen Austauschprozessen, wie gesagt, und der geschieht geheim, das wird nie veröffentlicht. Und bei diesem Austauschprozess hat die katholische Kirche von Kirchenvätern schon beim Vatikanischen Konzil eine Idee aufgegriffen. Die Väter haben gesagt, der Logos, und da meinen sie der griechische Logos, nicht der Bibel, ja? Also das ist sozusagen diese Intelligenz und Weisheit, der ist gestreut wie ein Same in die ganze Welt. Und wir haben jetzt die Aufgabe, diese Samenkorn des Logos wieder zu finden, einzusammeln. Und die Samenkörner sind in jeder anderen Religion, liegen dort. Und eure Aufgabe ist, wenn ihr wirklich gute Katholiken seid, dass ihr die Samenkörner des Logos bei den Buddhisten, bei den Hinduisten, bei den Islam und so weiter, bei den Voodoo-Priestern und so weiter, wieder aufpickt, sammelt. Ihr müsst wieder einsammeln, so wie man Ostereier eben sammelt. Und wenn ihr das sammelt, dann findet die Gemeinsamkeit der Religionen statt. Das ist eure Aufgabe. Das ist also das Grundprogramm der Vereinigung der Religionen, der Ökumene und ja, denn dieses Treffen mit dem, zum Beispiel da in Asien, da war auch mit Shimon Peres und so weiter, das war eigentlich eine Taktik, wo er sagt, der Papst, ich bin eigentlich ein Pilger wie Abraham. Ja? Aber hier ist wieder die Lüge drin, Abraham hat keine Stadt gebildet, sondern er erwartet die Stadt, die Gott baut. Aber der Papst hat den Vatikanstaat, nicht nur eine Stadt. Er baut es auf Erden. Nicht? Und das wird verschwinden. Ja, das erste, dieses von den Freikirchen, dieses Dokument zusammengestellt, wird zur Evangelisation, habe ich angewendet, und erst mit der Lutherkirche will man auch ein gemeinsames Dokument machen, und da konnte man so schön aufbauen, nämlich die gemeinsame Erklärung über die Rechtfertigung ist da, nicht? Da ist jetzt der Fuß in der Tür. Natürlich, Erklärung ist so, in Wirklichkeit wäre diese gemeinsame Erklärung nie zustande gekommen, weil wir keine gemeinsame Auffassung haben. Und da hat man extra in Genf nochmals, übrigens der liebe Ratzinger dabei, nochmals verhandelt, dass die Sache nicht gar so ein Schiffbruch wird, hat man gemeinsame Erklärung, das schöne Dokument, und dann haben wir einen Anhang. Und da hat die evangelische Kirche einen Anhang und die katholische Kirche hat einen Anhang. Jeder kriegt ein Fach. Und jeder darf in diesem Fach dann seine Meinung noch dazu sagen, so leicht ergänzend, aber so wie man es halt macht, kleingedruckt. Und so hat man wieder die Unterschriften drauf, die gemeinsame Erklärung ist da. Und so wie man das weitermachen, eben, dass man dann sagt, die Reformation, also der Protest, der Protestantismus ist beendet, ist ja bei dir auch beendet, dieser Protest. Also wenn du weiterhin protestierst, bist du ein Störenfried. Das sind diese Taktiken. Also es geht letztlich darum, dass er zu einer babylonischen Einheit führt. Ja, da habe ich noch etwas versäumt. Im September wird der Papst in die USA reisen. Und er wird auch nach Kuba reisen. Und da muss ich ein bisschen was sagen. Kein Präsident irgendeines Staates hat noch vor dem gesetzgebenden Kongress sprechen dürfen. Nur der amerikanische Präsident selber darf einmal sprechen da drinnen. Sonst niemand. Und jetzt wird der Papst in diesem Kongress sprechen. Weil sie sagen, der Papst ist solch eine moralische Instanz, die müssen wir anhören. Dahinter steht eine Reihe von Politikern, die das vorbereitet haben. Und zwar von beiden Parteien, aus denen dieser Kongress sich zusammensetzt. Übrigens auch teilweise Jesuitenschüler. Da, nochmals, die Welt schweigt, die registriert noch nichts. Da passiert was. Und Es heißt, er kommt nach Kuba. Ihr habt jetzt gehört, ja, dass dieser Konflikt Amerika und Kuba jetzt beendet wird, ja? Monatelang wurden geheim im Vatikan Verträge und Absprachen gewesen, gekommen. Amerika und Kuba im Vatikan haben das gemacht. Und sie haben dort das ausgehandelt. Der Papst wollte es auch so, aber der Fidel genauso. Und sie haben ihn zuliebe an seinem Geburtstag es veröffentlicht. Am 17. Dezember wurde das veröffentlicht. Das ist der Geburtstag des Papstes. Versteht, das ist nicht ein Zufall. Man hat die Ehrerweisung, die Dankbarkeit dem Papst ausgesprochen. Und beide haben vor dem Papst sich bedankt dafür. Aber die öffentliche Presse schweigt. Man will nicht, dass das öffentlich wird. Aber die zu tun haben, wissen es. Könnt ihr euch erinnern, dass da zuerst ein Rumoren war, dass das so nicht geht, der Präsident sei da allein gefahren und so. Es ist im Vatikan ausgehandelt worden. Und es geschehen. Also wenn ich es jetzt zusammenfasse, es ist letztlich so, dass es ein humanistisch, eine babylonische Religion immer mehr vorangetrieben wird. Und eben diese Behauptung, alle Menschen sind Kinder Gottes, das hat der Papst auch einmal bei so einem öffentlichen Audienz so formuliert, und übrigens, das ist wieder auch seine Methode. Früher war es üblich, der Papst spricht feierlich, er liest das Dokument. Ja? Und wenn der Papst ein Dokument veröffentlicht, ist es bindend für die katholische Kirche, ja, beinahe für die Welt. Gell? Jetzt macht das anders. Der Papst erzählt, er plaudert, er redet in Abwesenheit der Menschen in der Audienz. Ich lese euch vor, nämlich, dass da eben ein Katholik zu seinem Pfarrer gegangen ist und der Katholik hat gefragt, Herr Pfarrer, sind die Ungläubigen, zum Beispiel der Agnostizist und so, ist ja auch durch Jesus gerettet. Und jetzt gibt aber nicht der Pfarrer die Antwort bei dieser Geschichte, sondern der Papst. Sagt der Papst, ja freilich, alle sind durch Jesus gerettet. Wir haben eigentlich eine Allversöhnung. Alle sind durch Jesus Christus gerettet. Die guten Willen sind. Nochmal, ein Papst sagt das. Wie ich das gehört habe, ich glaube, der wird jetzt abgesetzt. Das ist ja gegen die Lehre der katholischen Kirche. Nichts passiert. Die Kurie hat der Schachmatt gesetzt, indem er gesagt hat, wir machen eine Betriebsprüfung. Jede Abteilung der Kurie wird jetzt überprüft. Bis dorthin, also verhaltet euch still, ihr werdet es dann noch erfahren, was rauskommt. Die sind wie gelähmt. Kein Papst konnte die Kurie reformieren. Ja, der Papst konnte so ein Schreiben erlassen, dass das reformiert wird. Die Kurie hat sich gesagt, lass man reden. Es ist nichts passiert. Aber jetzt ist es anders. Er hat sie schachmatt gesetzt. Ja, und vor Weihnachten hat er gesagt, ja, und diese Postenschachereien und diese Munkeleien und diese Sachen, die da in der Kurie passieren, das muss abgeschafft werden. Diese 15 Krankheiten der Kurie, die müssen behoben werden. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Patient 15 Krankheiten hat, ist er ganz ein schöner Patient. Gell? Ja, so wird das gemacht. Und letztlich, das ist wirklich so, wenn der, welcher zu euch kommt, ein anderes Evangelium verkündet, den wir nicht verkünden, so haben, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, zuerst war der Geist natürlich, muss ich sagen, das Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr es gut ertragen. Und das ist die Gefahr. Die Katholiken, aber auch die ganze Christenheit ertragt es gut. Und so kann alles das passieren. Der andere Christus, das ist einmal dieser eucharistische, der mystische Christus, der kosmische Christus. Der kosmische Christus, das schaut so aus, in der ganzen Welt ist eine spiralförmige Entwicklung, und zwar die immer höher geht, wie bei einer Feder. Ja? Immer höher. Und am Ende, dann wird der Christus sichtbar. Aber die ganze Spirale führt dorthin von selber. Wir kommen dort. Das ist die Eschatologie der katholischen Kirche. Ein falscher Christus. Dann der Geist, anderer Geist. Nochmals, auch in der katholischen Kirche ist so, dass jedes Jahr zu Pfingsten natürlich der Heilige Geist gegeben werden muss. Und jedem Kind erst bei der Firmung gegeben wird, und dann später kriegt er dann eine größere Portion bei der Priesterweihe. Ja. Aber die ganze Portion, was er bei der Priesterweihe den Heiligen Geist bekommt, darf er nicht ausüben. Es bedarf der Erlaubnis durch den Bischof. Die Missio Canonica. Und derjenige von den Priestern, der zum Bischof ernannt wird, bei dem wird jetzt der ganze Heilige Geist freigeschaltet. Also die Drosselung ist jetzt aufgehoben. Wisst, eine Bischofsweihe gibt es nicht, auch in der katholischen Kirche nicht. Aber es wird einfach, und darum kann nur der Papst dieses Diplom, also die Diplome öffnen. Dann hat er Anteil, dann ist er ein Nachfolger der Apostel. Und möchte ich auch etwas sagen, nur ganz, ganz kurz. Petrus wollte einen Ersatzapostel wählen lassen. Ja? Sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen, aber der Petrus denkt ja biblisch und so, müssen wir eigentlich machen. Wisst, da war Petrus auch noch nicht mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie wählen einen, und zwar am besten mit Würfeln, gell? Und wie der Würfel fällt, hat der Matthias den Nehmer. Erstaunlich, habt ihr vom Matthias einen Brief bekommen, irgendeine andere Meldung? Von diesem Matthias hörst du nichts mehr. Und eine Zeit später sagt Jesus zu Saulus, dich sende ich. Und Saulus kann mit Recht sagen, ich bin ein Apostel. Von Jesus gesandt. Und wisst, das ist die Geburtsstunde. Der Mensch will in seiner Frömmigkeit, und da nimmt er die Bibel, ja, ist ja bibelgemäß, jetzt es beschleunigen, jetzt machen wir es, wir brauchen ja 12. Aber Jesus hat die 12 gewählt, oder? Und zwar unter Gebet. Und Jesus hat jetzt diesen Neuen auch selber gewählt. Nur stehen lassen, ihr könnt mir aber widersprechen, entschuldigt. Wir haben nur ein bisschen angedeutet. Das ist die Geburtsstunde der Nachfolger der Apostel für die katholische Kirche. Dieser Irrlehrer. Gut, aber jetzt, wenn ich das zusammenfassen lasse, die Welt wird hereingenommen in der katholischen Kirche, es gibt keine Absonderung, sondern ein Hereinnehmen, ein Versöhnen, eine babylonische Einheit, und zwar ist es eine Einheit, in der eben Pläne gemacht werden, die aber nicht von Gott sind. Und so möchte ich jetzt Jesaja 30 lesen, ab Vers 1. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen. Diese Stelle sollten wir uns gut anzeichnen. Wehe den Menschen, die widerspenstige Söhne, die machen Pläne, aber nicht mit Gott. Ja? Bündnisse, also Verträge, aber nicht nach dem Geist Gottes. Und so häufen sie Sünde auf Sünde. Und das ist die Tragik. Die Menschheit ist das babylonische System so gewohnt, dass auch in Brüssel die Architektur nach dem Bild des Turmes von Babylon gestaltet ist. Straßburg. Ah, Straßburg ist das, ja. Also ich bin da wieder ein bisschen ein oberflächlicher. Ja, in Straßburg ist das. Erstaunlich. Und so sollen wir wachsam sein, also passen wir selber uns nicht der Welt an, damit wir an dem nicht Anteil haben. Und da müssen wir wirklich ein bisschen fortsetzen vom Kolosserbrief abschließend, nämlich was da steht im Kapitel 3. Ich will es jetzt einfach nur ab Vers 12 sagen, weil wir eben das von oben suchen, so wie Abraham. Abraham sucht die Stadt, die aus der Hand Gottes gemacht ist. Der Papst sucht eine Stadt, die auf Erden gebaut wird. Und da heißt es dann, so zieht nun aus als Gottes Auserwählte, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über all dies aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Natürlich soll man das nicht missverstehen. Das geht nicht zusammen mit denen in Babylon. Die Bibel sagt ganz eindeutig, wer noch in Babylon ist, zieh aus, geh weg, fliehe, damit du nicht an ihren Sünden teilhast. Aber die, die nach oben schauen, die sollen so einander jetzt annehmen, unterstützen, ermutigen. Und das ist unsere Aufgabe, auch wenn wir eine kleine Schar sind. Und siehe da, wir wissen, dass der Erhöhte ist, der Vollmacht hat, alle Vollmacht, Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und so sind wir Bewahrte. Also es ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt einen Feldzug, einen Kampf zu eröffnen gegen eine katholische Kirche. Das hat Gott nie abverlangt, sondern er hat gesagt, geh weg, fliehe, zieh heraus. Ja? Wenn wir zu kämpfen anfangen, sind wir genauso fleischlich. Das ist genauso der Fall. Sondern zieht weg. So wie ein Mose, nachdem Israel in argem Götzendienst gefallen ist, aus dem Lager hinausgegangen ist. Und Jesus Christus musste außerhalb des Lagers in dieser Verachtung für uns sterben, Und dort ist unser Altar außerhalb des Lagers, wo wir erlöst sind. Amen. Wir wollen uns wieder erheben. Herr Jesus Christus, du hast diese große Gemeinde gegründet und gebildet, so wie schon bei Sacharja angekündigt wird, dass das himmlische Jerusalem gebaut wird, in dem auch die Nationen hineinströmen, hineingehen und dort deine Gegenwart finden, dein Wohnen. Gib, dass wir so leben, dass deine Heiligkeit unter uns sei, dass dein Name wohne in uns, dass wir wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes allezeit bleiben und sind. Lass uns nicht in das Fleisch zurückfallen und fleischliche Einheit und fleischliches Wollen vollziehen und fleischlichen Gottesdienst, sondern lass uns wachsam sein. Nicht aus der eigenen Kraft, nicht mit der Macht einer politischen Größe, sondern durch meinen Geist, sagst du, wirst du alles das ausführen. Und so vertrauen wir dir. Und du wirst dich verherrlichen. Amen.